Audio Now.
Ich glaube, wir haben jetzt auch in unserer Zivilgesellschaft gelernt, dass wir uns einmischen sollten. Also zum Beispiel in der U-Bahn, wenn wir sehen, dass irgendein Mensch nicht richtig behandelt wird oder Übergriffigkeit stattfindet, dass man sich zusammenrottet und sagt, kommen Sie, helfen Sie mir da im Augenblick und man geht mal hin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Ulrich Wiltschko. Er war Tischler, Grundschullehrer, hat dann Psychologie studiert und arbeitet seit vielen, vielen Jahren als Familientherapeut und Erziehungsberater, auch in sozialen Brennpunkten und im Auftrag des Jugendamtes. Zum Beispiel mit dem von ihm gegründeten Verein Neue Wege. Er kennt also Familien, deren Alltag nicht dem Idealbild entspricht und weiß, was sie brauchen, beziehungsweise ab wann sie definitiv Hilfe von außen benötigen und wie die aussehen kann. Mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, ob und wie wir eigentlich als Außenstehende Hilfe anbieten oder gar eingreifen sollten, wenn wir Beobachtungen machen, die uns wirklich beunruhigen. Und was dann überhaupt ganz konkret geschieht. Hallo Herr Wiltschko, willkommen.
Guten Tag, Frau Schmidt-Jorzig.
Ich habe gedacht, wenn es Ihnen recht ist, wir nähern uns dem Thema vielleicht am besten, wenn ich mal eine Mail vorlese, die ich bekommen habe und die eine eventuell typische Situation beschreibt. Also eine Beobachtung auf dem Spielplatz, die die Zeugin sehr beunruhigt zurückgelassen hat.
Sehr gerne.
Zeugin nenne ich sie jetzt mal, aber sozusagen diese, ja, genau. Ich bin Mutter eines 2-jährigen Kindes und natürlich großer Fan eures Elterngespräch-Podcastes. Nun ist mir gestern Folgendes passiert. Ich war mit meinem Sohn auf dem Spielplatz. Dort war auch eine andere Familie. Also Vater, Mutter, 2 Jungs, ich schätze so 7 und 8 Jahre alt und ein Mädchen 5 bis 6 Jahre. Ich habe gleich gemerkt, dass der Vater ziemlich aggressiv gegenüber den Kindern war, insbesondere den Jungen gegenüber. Die Jungs wollten eigentlich nur friedlich auf dem Spielplatz spielen, aber er hat ihnen ständig Dinge unterstellt, sie zu sich herzitiert, ihnen angedroht, sie ins Auto zu sperren oder abzuschließen. Und das Schlimmste, er hat sie auch körperlich angegangen. Das heißt, die Jungs haben Schläge auf den Hinterkopf bekommen und einmal hat der Vater mit seiner Hand den einen Jungen am Oberschenkel in den Zangengriff genommen, sodass dieser geschrien, geweint und sich gewunden hat. Die Mutter hat zu all dem nichts gesagt, saß eigentlich immer nur wie versteinert da und musste es auch über sich ergehen lassen, dass der Vater sie die ganze Zeit, ich sag jetzt Zitat, begrapscht hat. Mir selbst hat das Herz geblutet und mir tun die Kinder und natürlich auch die Frau unglaublich leid, weil man sich ja vorstellen kann, wie das zu Hause aussieht. Was kann man als Unbeteiligter also tun, wenn man mitbekommt, dass Kinder angegangen werden? Ich selbst habe mich absolut hilflos gefühlt in der Situation, aber die Polizei zu rufen schien mir irgendwie auch zu viel, oder? Genau. So viel zur Mail. Was sagt der Profi? Ja.
Spontan fällt mir ein, ich würde mich immer versuchen einzumischen und zwar auf eine höfliche und freundliche Art und Weise. Schon das ist ein Korrektiv. Also wenn Sie in der U-Bahn oder wie hier am Spielplatz im Sandkasten eine Situation erleben, die unangemessen ist, die Ihnen unangenehm ist, wo Sie wissen, das stimmt irgendwas nicht, würde ich versuchen, sie sich nicht in Gefahr bringen, würde ich versuchen, hinzugehen und zu sagen, zum Beispiel, kann ich Sie irgendwie unterstützen? Ich sehe, dass es gerade schwierig ist oder brauchen Sie Hilfe? Oder ich könnte mit den Jungs jetzt mal spielen oder keine Ahnung, irgendeine kleine Botschaft, einen kleinen Satz sagen, der dem Vater vermittelt, wir schauen zu. Wir merken, was da passiert und wir schauen zu.
Ja.
Wenn das nicht funktioniert oder wenn man sich das nicht traut, da gehört ja auch ein gewisses Zivilcourage dazu und auch die Situation muss irgendwie passen. Bei Fremden ist es ja sehr schwierig, sich da einzumischen. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch in unserer Zivilgesellschaft gelernt, dass wir uns einmischen sollten. Also zum Beispiel in der U-Bahn, wenn wir sehen, dass irgendein Mensch nicht richtig behandelt wird oder Übergriffigkeit stattfindet, dass man sich zusammenrottet und sagt, kommen Sie, helfen Sie mir da im Augenblick und man geht mal hin. Dann ist der zweite Punkt, die Polizei wäre nicht der richtige Ansprechpartner, nicht der erste richtige Ansprechpartner. In dem Fall, also auf jeden Fall wäre das ein Jugendamt ein richtiger Ansprechpartner. Das ist aber in dieser Situation schwierig, weil die Mutter ja schreibt, dass sie die gar nicht kennt oder weil ich das Gefühl habe, dass in diesem Mail das so herauskommt, dass sie die gar nicht kennt.
Ja.
Also Das wäre an der Stelle, wäre das mein Ratschlag, auch vielleicht sich eine andere Mutter oder einen anderen Vater zu holen und zu sagen, komm, gehen wir dahin, mir fällt auf, das gefällt mir nicht, was da passiert. Und dann zu zweit oder zu dritt mit den Eltern zu reden. Offensichtlich ist ja die Mutter in dieser Situation auch in einer belasteten Situation und wir können auch der Mutter vielleicht eine gewisse Entlastung geben durch das Korrektiv, das wir darstellen, ja, wenn wir da zu zweit oder dritt oder auch alleine hingehen.
Sie haben ja, ich will das einmal nochmal aufgreifen, dieses Wort Korrektiv, weil ich glaube, das benutzen Sie nicht umsonst. Das ist ja sozusagen die Grundidee, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in unserem Vorgespräch, ist, dass man das sagt und vielleicht nicht unbedingt in dieser Situation jetzt alles zum Guten wendet, aber beim nächsten Mal vielleicht eine kleine Pause entsteht. Sozusagen bei dem, in Anführungsstrichen, oder gar nicht in Anführungsstrichen, bei dem Täter sozusagen oder der Täterin, je nachdem, was es ist. So ein Moment des Nachdenkens, so, oh, da bin ich jetzt einmal gestört worden, ist es richtig? Ist das zumindest die vage Hoffnung?
Das ist die vage Hoffnung, dass der merkt, dass er gesehen wird, dass er merkt, dass das, was er tut, nicht akzeptiert wird und nicht akzeptabel ist und dass er ja genau vielleicht innehält und sich überlegt, das ist vielleicht nicht richtig. Es kann natürlich passieren und das sehen wir natürlich auch manchmal, wenn jemand öffentlich konfrontiert wird, und es ist ja eine sehr sanfte Form der Konfrontation, dass er sich zurückzieht und in der Öffentlichkeit das nicht mehr macht, aber dann die Kinder zu Hause und die Frau zu Hause belastet sind. Also auch da ist natürlich Vorsicht
geboten. Und das ist, glaube ich, aber genau das, darauf wollte ich nämlich jetzt kommen, was man, glaube ich, irgendwie fühlt. Also das würde mir zumindest so gehen, wenn ich jetzt sehe, da ist ein, oder vermute, das ist ein gewalttätiger Vater oder gewalttätige Eltern, je nachdem. Und ich mische mich da jetzt auch noch ein, dass ich dann zwar mich selber irgendwie besser fühle, weil ich denke, super, jetzt habe ich jetzt hier Courage gezeigt, aber die Kinder es eventuell zu Hause doppelt abkriegen. Das wäre auch so ein bisschen meine Befürchtung. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Naja, das ist besonders in Gewaltfamilien ist das wirklich ein großes Problem. Wenn der Druck in der Familie steigt, also wir sehen häufig Familien, die sowieso schon belastet sind, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankung, Drogenabhängigkeit, aber auch Armut, dass die Eltern einfach so stark belastet sind, dass das dann an den Kindern manchmal ausgeht. Und wenn wir da den Druck erhöhen, auch also von den Professionellen von unserer Seite, da sind wir sehr vorsichtig. Da erheben wir das Umfeld sehr genau und besprechen auch mit der Familie vorher schon einige Male, damit nicht der Druck dann sozusagen an den Kindern
aber
ausgeht.
Aber das würde ja sozusagen Ihrem Rat jetzt so auf den ersten Blick erstmal widersprechen, sich da einzumischen. Weil das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, es gibt irgendwie so eine, irgendwie muss es so eine gesellschaftliche Norm geben oder so eine Verabredung, so eine dumme Verabredung, dass man sich irgendwie nicht einmischt in anderer Leute Angelegenheiten. Und das ist schon mal eine ziemlich hohe Hemmschwelle sowieso, dass man denkt, sage ich da jetzt was, mische ich mich da jetzt ein? Ich weiß doch irgendwie gar nicht, was da gerade los ist. Plus die Sorge, ich mache es noch schlimmer. Und ich glaube, das verhindert ja bei vielen Leuten dann dieses, ja genau das, ne, hinstehen und sagen, ich habe das Gefühl, sie brauchen Hilfe. Aber sie würden trotzdem sagen, hingehen.
Ich würde auf jeden Fall hingehen in dieser Situation. Wenn die Situation eskaliert ist, dann ist es vielleicht doch, also wenn der Vater seine Kinder richtig schlägt und es ist Gewalt im Spiel, dann ist vielleicht doch angezeigt, dann die Polizei zu holen. An der Stelle ist die Polizei die richtige Ansprechperson und der Polizei kurz die Situation schildern und ihr sagen, was da los ist. Und also es gibt speziell ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, die genau für solche Situationen auch geschult sind. Und natürlich kann auch jeder Streifenpolizist eine eskalierte Situation deeskalieren oder ist zumindest dafür ausgebildet. Aber dann hätten wir zumindest den Namen dieser Familie und dann würde die Polizei in allerhöchster Wahrscheinlichkeit, wenn sich da ein Verdacht erhärtet, das Jugendamt einschalten und das Jugendamt informieren.
Wenn das Jugendamt informiert ist, das ist ja, glaube ich, auch immer so ein... auch ein Hemmschuh, den ich zum Beispiel auch hätte, wenn ich jetzt überlege, schalte ich da wen ein? Ich habe komischerweise sofort dieses Wort Hetzen irgendwie in meinem inneren Kopf. Dann hetze ich denen das Jugendamt sozusagen auf den Leib. Und man weiß dann sozusagen, dann sind die im Visier. Was passiert denn dann eigentlich wirklich genau? Also angenommen, man hätte jetzt gehandelt und hätte das auch wiederholt beobachtet zum Beispiel, ne, weil es Nachbarn sind und man denkt so, nee, also jetzt ist irgendwie ein Punkt erreicht, jetzt muss ich einfach was machen. Was würde das Jugendamt denn dann überhaupt tun?
Also jedes Jugendamt, jedes Landratsamt und jedes Sozialamt hat spezielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür ausgebildet sind, sich um solche Situationen zu kümmern. Mhm. Das ist nach 8a vom SGB 8 Kindeswohlgefährdung oder Vermeidung von Kindeswohlgefährdung. Wenn Sie beim Jugendamt anrufen, dann können Sie, also in München gibt es zum Beispiel eine eigene Stelle, das ist die Orientierungsberatung, können Sie anrufen und erstmal die Situation schildern und sagen, ich habe so ein komisches Gefühl dabei, ich bin mir nicht ganz sicher, man weiß es ja auch nicht so genau und ich kann ja in die Familie auch nicht hineinschauen, aber ich habe so ein komisches Gefühl und schildert die Situation. Dann passiert Folgendes. Dann notiert es eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter vom Jugendamt, bespricht es auch sehr schnell, innerhalb von wenigen Stunden wird ein Team zusammengestellt, je nachdem, wie brisant die Situation und wie gefährlich die Situation erscheint. Kann sein, dass am selben Tag jemand zu der Familie kommt oder zu den Nachbarn geht und sagen, haben Sie was gehört? Also da wird das auch das ganze Umfeld erhoben, dass jemand zur Familie geht und sagt, wir haben gehört das und sich ein Bild macht. Ja, wie schaut's da aus in der Wohnung? Wie sind die Eltern? Sind die Eltern einsichtig? Gibt's eine vernünftige Erklärung dafür? Was weiß ich, zum Beispiel das Kind zahnt gerade und schreit halt den ganzen Tag oder ist unglücklich oder hat Schmerzen, dann merkt das Jugendamt, ach ja, natürlich sind die Nachbarn beunruhigt, da ist jetzt ein Kind, das viel weint, aber es gibt eine Erklärung dafür. Wenn es blaue Flecken gibt, dann schauen die natürlich sehr genau hin, sind die blauen Flecken, kann man die erklären, kann das von einem Sturz herkommen oder wie auch immer. Also wir sind jetzt schon in der Diagnostik von Kindeswohlgefährdung. Und dann wird unter Umständen, also wenn sehr viel Gewalt im Spiel ist, kann das Kind auch sofort in Obhut genommen werden. Das heißt, die Jugendamtsmitarbeiterin nimmt das Kind dann sofort mit und bringt es in eine Schutzstelle. Das muss natürlich dann richterlich, es ist ja, die elterliche Sorge wird ja da sehr stark eingegriffen. Das muss natürlich richterlich dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag muss das dann vom Richter natürlich bestätigt werden, beziehungsweise geht das über einen Gerichtsentscheid dann. Was da wichtig ist, ist, dass das auch anonym geht. Also Sie können sagen, bitte, ich bin die Nachbarin, ich will jetzt nicht die Hetzerin sein, ich mache mir einfach Sorgen, schauen Sie hin, ich bin auch nicht sicher, ob wirklich was passiert und ich hoffe, es ist gar nichts, aber ich will meinen Namen nicht genannt wissen. In aller Regel fragt dann das Jugendamt, dürfen wir Sie nachher anrufen? Und da würde ich allen sehr empfehlen, sich anrufen zu lassen, weil sie dann hören, ja, wir waren dort und es ist nichts oder es ist schon was oder wir beobachten das sehr genau, wir kommen jetzt in nächster Zeit noch öfter zur Familie und schauen die und beobachten die Situation. Und wenn das weiter schwierig ist oder wir kümmern uns darum, dass die Familie entlastet wird, wie auch immer. Also wenn sie dann sagen, nein, ich will nichts mehr davon wissen, dann werden sie auch nicht mehr angerufen. Aber die Anonymität, die ist gewahrt und das Jugendamt geht auch nicht hin und sagt, wir haben gehört. Ja, dann fragt die Familie meistens, ja, von wem denn? Und dann sagen die, ja, keine Ahnung, wir haben im Kindergarten nachgefragt, wir haben in der Schule nachgefragt, wir haben von verschiedenen Seiten jetzt schon Berichte gehört. Also man wird wirklich auch geschützt, sodass es, dass die Person, die das jetzt anzeigt, dass die da nicht selbst in den Fokus kommt.
Sie haben kurz angedeutet, wenn man blaue Flecke sieht, würde eine Jugendamtmitarbeiterin so ein Kind direkt anschauen dürfen?
Nein, die blauen Flecke, die man sieht, darf sie natürlich anschauen, aber sie darf das Kind nicht untersuchen. Aber sie kann auch erkennen, ob das Kind so belastet ist, dass es zum Arzt muss. Und das müssen die Eltern dulden. Das Kind wird dann von der Jugendamtsmitarbeiterin es gibt meistens spezielle Kinderkrankenhäuser, die da schon darauf vorbereitet sind. Die wissen schon, das Jugendamt kommt und dann sind auch meistens gleich ein Arzt oder eine Ärztin da, die sich darum kümmert, dass dieses Kind möglichst wenig traumatisiert dann untersucht wird. Ja, also das wird sehr, sehr vorsichtig gemacht. Aber die Jugendamtsmitarbeiterin darf natürlich das Kind nicht selbst untersuchen, ist auch dafür eigentlich nicht qualifiziert.
Wir haben jetzt hier gleich sozusagen die krassen Fälle zu fassen gehabt. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, auch eine Taskforce gegründet. Befasst die sich auch mit solchen Dingen?
Ja, die Taskforce, das ist ein kleines Team, das genau in solche Familien vom Jugendamt, wenn das Jugendamt sich nicht ganz sicher ist, dann schickt sie die Taskforce in die Familien. Das sind immer zwei, meistens Familientherapeuten, Sozialpädagogin und ein Sozialpädagoge, die in die Familie gehen und mit der Familie sprechen und genau das erheben in Situationen, wo es nicht so ganz klar ist. Also wo die Nachbarn unangenehme Geräusche gehört haben, wo die Familie gute Antworten hat, aber man ist doch nicht so ganz sicher, ob es stimmt. Oder Familien, die selber sagen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Hochstrittige Paare, die sich ständig anschreien oder wo Gewalt im Spiel ist, die sagen, wir brauchen Unterstützung. Und dann kommen die Familientherapeuten eben zu zweit und sprechen sowohl mit den Eltern wie auch natürlich mit den Kindern. Und die sind allerdings nur 3 Monate, da allerdings sehr hochfrequent, also 4, 5, 6 Mal die Woche in der Familie. Und am Ende dieser 3 Monate gibt es dann eine Empfehlung an das Jugendamt. Das Kind kann in der Familie bleiben oder die Kinder müssen fremd untergebracht werden oder was auch immer. Oder eine weiterführende Maßnahme. Es muss eine Sozialpädagogin, eine ambulante Sozialpädagogin einmal in der Woche vorbeikommen. Oder es reicht manchmal, wenn eine Haushaltshilfe kommt.
Entlastung einfach, ne?
Paare sind so überfordert mit der Haushaltsführung, dass das manchmal, die eigentlich ganz nett sind zu den Kindern oder nett sein könnten, aber so überfordert sind, dass eine Haushaltshilfe schon reicht. Also das sind so verschiedene Möglichkeiten,
ja,
die man dann hat.
Sie haben ja gesagt, dass, also wenn ich das richtig verstanden habe, diese Jugendämter, die werden eingeschaltet von wem auch immer, ob das jetzt einer von uns ist sozusagen, also Paare oder Eltern sozusagen, die eine Familie beobachten oder wem auch immer. Mhm. Und dann wird das Jugendamt tätig, aber teilweise eben auch, indem es Aufträge an Menschen wie Sie vergibt und sagt, keine Ahnung, geh da mit der Taskforce hin und mach jetzt mal die nächsten 3 Monate hochfrequente Besuche. Was gibt es noch für Dinge, die das Jugendamt jetzt auch gar nicht in so super krassen Fällen, wie wir es hatten, wo es jetzt wirklich um physische Gewalt geht, was das Jugendamt machen kann, wenn die gerufen werden? Und was für Hilfen gibt es dann dort? Sie haben schon gesagt, so Familienhelfer.
Also das ist von Jugendamt zu Jugendamt übrigens unterschiedlich, da muss man sich erkundigen. Ich kenne mich in der Münchner Jugendamt ganz gut aus. Da gibt es zum Beispiel die ambulanten Erziehungshilfen. Das sind Teams in jedem Sozialraum, Teams, die in die Familien gehen und den Familien helfen oder mit den Familien arbeiten. Das war jetzt bei Corona ein bisschen eingeschränkt. Da sind die Familien dann teilweise in die Büros gekommen.
Ja, wenn es gut lief.
Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn nicht das Jugendamt kommt, sondern ein freier Träger, der jetzt, die Menschen sind eigentlich meistens sehr kooperativ. Ja, wir stehen manchmal vor verschlossenen Türen und manchmal müssen wir dann bei einer Familie, haben wir mit Postkarten gearbeitet, die wir dann unter der Tür durchgeschoben haben, weil die uns nicht reinlassen wollten. Und dann nach 10 Tagen ist dann plötzlich die Türen spaltweit aufgegangen und wir konnten mit der Familie arbeiten.
Ja, das war toll. Tolle Idee.
Man muss sich was einfallen lassen. Mit einem Jugendlichen, der nicht sprechen wollte, haben wir zum Beispiel, da haben wir gesehen, dass der am Handy sehr schnell schreiben kann und mit dem haben wir dann über sein Handy, obwohl er neben uns saß, haben wir dann mit dem Handy kommuniziert, ja, und ihm Botschaften geschickt. Und der war übrigens ein begnadeter Dichter und Rapper und hat wunderbare Rap-Texte produziert und hat aber nicht geguckt, hat die Haare nach vorne runtergekämmt und war eigentlich kommunikationsunfähig. Und da haben wir das war dann in unserer AEH, da haben wir nach einem Jahr stand er dann auf der Bühne und hat seine Rap-Texte vorgetragen. Also das war ein unglaublich großer Erfolg. Also das gibt's für die AEH, dann gibt's natürlich die Streetworker, dann gibt's natürlich Einrichtungen, wo Jugendliche in der Verselbstständigungsphase zum Beispiel auch eine eigene Wohnung beantragen können und dort von einer Sozialpädagogin und einem Sozialpädagogen betreut werden. Der schaut, dass sie, da müssen die aber schon ziemlich gut beieinander sein. Also die müssen dann eigentlich schon kochen können und ein bisschen um für sich sorgen und einen relativ strukturierten Alltag schon haben, dass sie das in Anspruch nehmen können. Und dann gibt's natürlich die klassischen Wohngemeinschaften und Heime, wo dann Kinder und Jugendliche, also wir haben eins, das wohnen immer nur zwei, weil das sind auch wieder besonders Belastete, aber in der Regel sind so zwischen 6 und 9 Jugendliche wohnen dann unter sozialpädagogische Betreuung in so einer Art Wohngemeinschaft.
Okay, aber das sind ja trotzdem die relativ krassen Fälle, wo man wirklich sagen muss, die müssen da irgendwie raus. Aber so, wenn man jetzt einfach merkt, so, oha, die Familie, die strauchelt total. Aber das sind jetzt sozusagen per se, ne, der ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, aber man spürt deutlich, da muss jetzt irgendwas getan werden. Was sind so die Hilfsmittel, die das Jugendamt dann hat? Also Sie haben gesagt, Haushaltshilfe ist eine Möglichkeit, die ein Jugendamt erwägen kann, wenn Sie merken, da ist einfach eine Familie überfordert mit der Haushaltsführung. Vielleicht auch Alleinerziehende.
Ja, es wird halt immer konkret geschaut, was das Thema ist. Wenn wir zum Beispiel merken oder das Jugendamt merkt, dass einer von den Eltern gerade eine depressive Phase hat und nicht mehr aufstehen kann und keine Energie mehr hat und die Vorhänge zugezogen sind, gehen wir natürlich anders damit um, als wenn in einer Familie gerade große wirtschaftliche Not herrscht und es gibt irgendwie zu wenig zu essen in einer anderen Familie merken wir, dass einer von den Eltern oder beide Alkohol- oder Drogenthemen haben, die behandelt werden müssen. Und je nachdem, was das Thema ist, wird dann entsprechend auch aktiv genau auf die Situation, in der diese Familie ist, natürlich reagiert. Und mit Drogenleuten müssen sie natürlich anders arbeiten als mit jemandem, der jetzt gerade in wirtschaftlicher Not geraten ist.
Also Sie haben das vorhin selbst angedeutet, wenn das andere Träger sind, ist die Kooperationsbereitschaft eigentlich relativ hoch, wenn es nicht das Jugendamt ist. Woher kommt denn diese Scheu vor dem Jugendamt? Ist es die Angst, die nehmen mir die Kinder weg oder was ist es?
Naja, das Jugendamt hat halt Eingriffsrechte, ja, genau, die Angst, die nehmen mir die Kinder weg. Dann hat das Jugendamt natürlich oder die Jugendämter keinen sehr guten Ruf. Das ist nur wirklich teilweise begründet, weil sehr viele sehr kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort arbeiten. Aber es ist halt ein Amt, ja. Es ist halt kein freier Träger, sondern es ist halt ein Amt und ist manchmal schwerfällig. Wobei gerade in diesem Fall von Kindeswohlgefährdung wird wirklich schnell gehandelt, ja. Also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Man landet bei einer engagierten Sachbearbeiterin und es geht sehr schnell. Deswegen vorher mein Rat. Lassen Sie sich gerne zurückrufen, um zu wissen, ob was passiert ist. Und wenn dann nichts passiert ist, dann muss man eventuell nochmal vorstellig werden. Man kommt jedes Mal oder oft an auch eine andere Mitarbeiterin, weil das wird ja so der Krisendienst wird ja immer wieder von anderen Sachbearbeitern bestückt oder besetzt. Und dann eventuell nochmal anrufen und sagen, was ist denn passiert? Ist schon was passiert? Und ich hätte gerne Rückmeldung. Also so ein Amt ist halt manchmal wirklich etwas schwerfällig oder die Person ist erkrankt oder, also
die das Hemmschuhe sind natürlich sozusagen.
In der Bevölkerung weiß man halt, das hat man lieber nicht so gern mit dem Jugendamt zu tun. Erstens, weil man Angst hat, dass sie einem das Kind wegnehmen. Zweitens, weil die Leute Angst haben, dass zu viel oder zu wenig getan wird. Aber
wenn ich Ihnen so zuhöre, sind ja sozusagen die Hilfen, die dann daraus erwachsen, durchaus absolut sinnvolle Hilfen für die Familien. Ne? Also wenn dann das Jugendamt an Träger wie Sie sozusagen die Aufgaben verteilt, dann ist es ja für die Familien nur gut, ne? Weil wenn denen geholfen wird. Also das muss man ja zusammenfassend sagen. Also diese Vorurteile, die kennen wir alle. Und ich glaube auch für die MitarbeiterInnen selber dort ist es auch teilweise frustig, weil das halt auch so limitiert ist, was man tun kann, auch in so einem Amt, kann ich mir vorstellen. Aber auch viele, die ich kennengelernt habe, sind wirklich hoch engagierte Leute und die da wirklich mit einem wahnsinnigen Herzblut versuchen, was Gutes zu tun. Aber ich frage mich das auch, wenn ich mit Ihnen spreche, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr so, wo ich zwischendurch von diesem schönen Fall gehört habe, wo Sie sagten, der Junge trat dann irgendwann auf. Sie machen das so lange und Sie haben so viele sicherlich auch traurige Geschichten gesehen. Was hält Sie dran?
Ja, genau das. Die Freude, dass wir da unterstützen können oder dass wir tätig sein können. Es ist ja viel schwieriger als Nachbar zum Beispiel so eine Familie mitzubekommen und zu merken, wie es da bergab geht oder wie die Kinder leiden, als wenn sie was tun können, wenn sie reingehen können und was machen können. Das ist sinnvolle Arbeit und es gibt viele Berufe, die sind weniger sinnvoll, kommt mir vor. Also das Engagement für den sozialen Frieden ist natürlich ungebrochen und macht auch nach wie vor wirklich Sinn, mit den Familien zu arbeiten.
Ja. Sie haben gesagt, für die Nachbarn ist es ungleich schwerer, weil die halt nicht so reingehen und mitmachen können. Aber was wäre denn etwas, wo Sie sagen, da können wir durchaus was machen, wenn wir Nachbarn sind? Was sind denn Ansätze? Ich meine, es gibt ja auch in der Resilienzforschung vielfach beobachtet, was macht die Kinder resilient, die aus solchen Familien kommen? Halt einer, der halt da war. Ja, einer, der sich halt gekümmert hat. Und kann sowas ein Nachbar sein oder eine Nachbarin?
Also nein, ganz wunderbar, ja. Natürlich kann das, also Kinder brauchen möglichst viele, aber mindestens einen Menschen, der sie klasse findet. Und wenn das die Nachbarin oder der Nachbar ist oder wenn das ein Lehrer oder eine Lehrerin oder wer auch immer, natürlich die Eltern, aber jeder Mensch, der sich mit dem Kind beschäftigt oder der Familie da auch Entlastung gibt. Manche Eltern oder Alleinerziehende sind einfach auch wirklich sehr stark belastet, doppelt belastet oder dreifach belastet. Und wenn dann eine Nachbarin kommt oder ein Nachbar kommt und mal mit dem Jungen Fußball spielt oder die einlädt zum Kaffee oder zum... Also das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen, dass wir als Zivile, ich bin relativ viel in Brasilien, da funktioniert das so. Da nimmt die Nachbarin hat einfach Kinder aufgenommen von Eltern, die sich gerade nicht kümmern konnten, hatte selber 8 Kinder und hat immer noch 1-2 Kinder dazugenommen und hat sich gekümmert um die Kinder und das war selbstverständlich. Oder hat eine psychisch sehr labile Frau aufgenommen, die ihr dann ein bisschen im Haushalt geholfen hat. Manchmal hat sie sich die Haare ausgerissen und manchmal war alles gut. Also wir als Zivilgesellschaft können sehr viel mehr machen, als das immer nur sozusagen auf die offiziellen Stellen zu schieben. Also das wäre meine große Freude, mein großer Wunsch ist, dass wir uns da wirklich auch nachbarschaftlich engagieren und gerade in unserem engsten Umfeld einfach schauen, ob wir da irgendwo unterstützen können. Und es ist einfach wirklich sehr befriedigend, das zu tun und macht für alle Gewinnen da. Es macht Freude, das zu tun.
Ja, das höre ich Ihnen an. Das höre ich Ihnen an. Was glauben Sie, welche Rolle spielt die Scham bei Familien, die vielleicht auch Hilfe brauchen? Und wie kann man die überwinden? Was würden Sie Familien sagen, die vielleicht sogar jetzt zuhören und sagen, ja, aber wenn ich dann erstmal anfange, dann bin ich in dieser Mühle und dann kommen wir da nicht mehr raus, dann haben wir diesen Stempel. Und ja, also diese Scham, als eine Familie zu gelten, die es nicht hinkriegt.
Also diese Scham kennen wir alle. Auch Familien, die es hinkriegen, schämen sich, weil sie glauben, sie hätten es noch besser machen können. Also diese Scham gibt es auch auf beiden Seiten, gibt es auf denen, die sich da einmischen, wie bei denen, die jetzt da belastet sind. Natürlich sind das sehr oft Minderwertigkeitsthemen, die Familien dann haben. Ja, wenn das erste Beispiel, das Sie da gebracht haben, diese Mutter schämt sich sicher unendlich für diese Situation, aber hat die Kraft nicht, sich da zu wehren oder aufzustehen oder was zu unternehmen. Und ja, die Scham ist ein großes Thema und muss auch bedacht werden. Ja, also man ist auch wichtig, dass man die nicht einfach unter den Tisch kehrt. Ja, aber sozusagen der Gegenspieler der Scham, würde ich sagen, ist die Zivilcourage, einfach ja zu sagen, ja, ich brauche Hilfe, ja, ich habe an der Stelle ein Thema, ja, oder und es muss gar nichts Großes sein. Es kann sein, dass, also zum Beispiel, was ich gesagt habe, sind immer so schwierige Familien. Wir hatten vor kurzem eine junge Frau, die im Abiturstress war und zu Hause war eine Zwei-Zimmer-Wohnung und es war noch ein dreijähriger Bruder und noch ein Säugling da, also so, und sie hat einfach keine Kraft und keine Ruhe gehabt in dieser Wohnung noch zu lernen. Und die ist dann eben in unsere sozialpädagogischen Betreuung gekommen, sozialpädagogisch betreutes Wohnen, hat ein Zimmerapartment für diese gewisse Zeit bekommen, wurde von einer Sozialpädagogin unterstützt, dass sie sich irgendwie ihr Leben meistert. Aber es war gar keine dramatische Situation. Mhm. Es war halt nur in dieser Situation wirklich schwierig. Es muss ja nicht immer was passiert sein.
Ja, eben, das ist ja gerade das Wichtige, wenn man vorher schon was täte. Ne? Deswegen ist die Scham dann häufig so hinderlich, genau. Weil die hindert einen daran rechtzeitig. Sich Hilfe zu holen.
Die Mutter hat sich geschämt, dass sie, oder die Eltern haben sich geschämt von der jungen Frau, weil sie keinen Platz bieten konnten. Ja, das ist und wenn man ihnen dann aber sagt, dass sie diese Unterstützung kriegen, das wird auch vom Staat gezahlt, sie brauchen sich da jetzt nicht beteiligen. Wenn die jetzt natürlich sehr wohlhabend sind, dann müssen sie sich natürlich auch an den Kosten beteiligen. Aber in aller Regel sind diese Kosten wirklich frei und werden von den Jugendämtern gestellt und von den Trägern. Ja.
Ich finde es nochmal ganz interessant, was Sie gedacht haben. Das würde ich nochmal gerne unterstreichen mit dem, das muss man mitdenken, die Scham. Und das finde ich einen ganz guten Ansatz, wo sich der Kreis ein bisschen schließt zu dem, was wir am Anfang hatten. Ne? Wie gehe ich denn auf jemanden zu? Ja, wie gehe ich auf jemanden zu, der sich wahrscheinlich wahnsinnig schämt, wenn ich auf ihn zugehe? Das muss man, glaube ich, wirklich mitbedenken. Ne? Also so eine Mutter, die Hilfe braucht, ist es wirklich sinnvoll, die dort am Spielplatz anzusprechen oder schaue ich, wo die hinfahren und greife die mal in einem anderen Moment ab und sage sozusagen ohne Publikum, ich habe das Gefühl, Sie könnten Hilfe gebrauchen. Wenn es so ist, rufen Sie mich an oder so. Ja, also dass man das mitdenkt, wie schambehaftet so eine Ansprache eben auch sein kann. Das fand ich einen ganz, ganz guten Ansatz.
Ja, auf jeden Fall. Nur bei dem gewalttätigen Vater, da hört halt mein Mitgefühl irgendwie schnell auf. Und ja, natürlich auch diese, also gerade gewalttätige Männer sind es ja oft, schämen sich dann hinterher, ja, fürchterlich und entschuldigen sich. Ja, also das kennen wir, das Phänomen von geschlagenen Frauen, dass die dann immer wieder zu Kreuze kriechen und die Frauen auch immer wieder glauben, es wird besser. Ja, natürlich, die Scham ist auch bei dem Vater, der da seine Kinder schlecht
behandelt. Nee, da meinte ich jetzt wirklich die Mutter.
Ne? Natürlich, aber alle Beteiligten, also dieses Thema der Scham, das ist ja auch ein regulierendes Element, ist einfach auch wichtig, dass wir das mitdenken. Und wenn Sie, so wie Sie es vorgeschlagen, eine Situation finden, wo Sie die Mutter dann an einem anderen im Supermarkt oder irgendwo treffen und sie ansprechen können und fragen, ob sie Unterstützung braucht. Ich würde nur bei der Situation, die ich mir ja auch nur vorstellen kann, eher vermuten, dass die Frau abblockt, weil das müsste schon eine Hilfe sein, wo sie das Gefühl hat, es kann mich wirklich wer unterstützen. Und das ist natürlich die Nachbarin nicht. Während wenn sie im Jugendamt sitzt, dann kann sie eher das Gefühl haben, ja, da könnte ich wirklich Unterstützung kriegen, weil die können auch eingreifen, wenn irgendwas schief geht.
Ja, genau, das finde ich einen guten Punkt nochmal. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde. Wir haben jetzt sehr, sehr stark auf Familien fokussiert, die sozial schwach sind. Diese Formen der Übergriffe, diese Formen auch verbaler Gewalt oder psychischer Gewalt, die findet ja durchaus nicht nur in Familien statt, die sozial schwach sind. Was sind da Ihre Erfahrungen?
Also die gibt's natürlich überall und es gibt eine Verwahrlosung im Bürgertum, wo Kinder verwahrlost werden, indem ihnen Spielsachen gekauft werden und sonst kümmert sich niemand mehr um die Kinder. Also auch bei wohlhabenden Familien ist die Not oft sehr groß und auch die benötigen unsere Unterstützung. Ja, also das ist, also ich würde mal sagen, ein Viertel bis ein Drittel der Familien, die wir sehen, sind eher wohlhabend oder gehören zur oberen Mittelschicht. Also das ist jetzt nicht wirklich auf die, aber natürlich Sozialhilfeempfänger sind schon allein durch ihre wirtschaftliche Not oft mehr unter Druck als Mittelschichtsfamilien oder aber die Not bei diesen Familien ist auch groß und auch zum Beispiel die Not von Frauen, ja, da fehlt manchmal auch so ein gesellschaftliches Mitgefühl, ja, die sitzen in einem goldenen Käfig, aber es haben auch psychiatrische oder psychische Probleme, die auch unser Mitgefühl eigentlich erfordern und die Kinder sowieso in solchen Familien.
Das war mir nochmal wichtig, das einfach in so ein Verhältnis zu setzen, ne? Weil man immer denkt, ja klar, ne? In der und der Gegend, ja klar, aber es passiert eben auch nebenan, wenn wir uns in der gut bürgerlichen Umgebung wähnen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre Erfahrung und Ihr Wissen mit uns geteilt haben und ich hoffe, wir konnten viele davon überzeugen, dass es sich immer lohnt, sich einzumischen und als Korrektiv und sich damit ja im Grunde auch Zivilcourage sozusagen sich selbst zu ermöglichen und sich da wirklich einzumischen. Ich danke euch auch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich will noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden. Jetzt ab Juni gibt es ja Meno an mich. Für alle Frauen, die mitten im Leben stehen, ein weiterer Podcast, den ich moderiere, jede Woche mit meiner Kollegin Diana Helfrich im Wechsel. Wir sprechen mit spannenden Expertinnen über Themen aus den Bereichen Frauengesundheit, Psychologie, Beauty, Fitness und Ernährung sowie über gesellschaftliche Entwicklungen aus weiblicher Sicht. Meno an mich heißt das Ganze, Frauen mitten im Leben, jeden Freitag frisch, überall, wo es Podcasts gibt. Und ich danke Ihnen, Herr Wilschko.
Vielen Dank, Frau Schmidt-Jörzing, für das Gespräch.
Viele Grüße nach München.
Danke.
Ja, danke Ihnen. Und bis wir uns an dieser Stelle wieder hören oder anderswo, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
Audio Now.